Leonardo Boff ist jetzt ein interessanter Theologe, weil er zum einen 60er, 70er Jahre Befreiungstheologie, die soziale Frage ins Zentrum stellt, dann aber sehr schnell auch diese ökologische Frage ernst nimmt.
Alles ist verwoben, alles gehört zusammen. Warum? Weil ein Schöpfer Gott dahinter steht, der all das geschaffen hat. Die Natur ist Schöpfung und steht in einer Beziehung zum Schöpfer.
Kirche muss sehende, hörende, lernende Kirche sein. Und sie kann nur Kirche sein, wenn sie von den Armen lernt. Wenn sie sagt, wir sind Kirche, wir helfen den Armen. Der Großvater und das Heidi, die haben das noch. Ja. Ne? Also die leben mit der Natur, die sind noch so ungetrennt. Ja, die in Frankfurt alles verloren ist.
Aber wir müssen eben auch mitleiden und wir müssen auch für Gerechtigkeit sorgen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet. Ethik zum Selberdenken. Mit Tobias Falks und Thorsten Dies. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte-und-gebiet.de. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu Karte und Gebiet, Staffel 3. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem guten Leben und wie immer dabei der wunderbare Thorsten. Hi.
Hi, Tobi.
So, wir haben eine Suche hinter uns, haben bei Klassikern der Ethik schon nach dem guten Leben gesucht, Aristoteles, Kant, Hannah Arendt, nachgefragt, viel gelernt, müssen wir sagen, richtig Spaß gemacht. Und zuletzt haben wir uns mit drei Soziologen auseinandergesetzt und ihrem Ansatz, Triggerpunkte, Steffen Mau und so weiter. Das war sehr spannend, waren auf dem RefLab Festival bei dir in der Schweiz.
Ja, Podcast Festival in Zürich.
Das war richtig, richtig gut. Hat Spaß gemacht. Und haben da nochmal gelernt, und das passt so ein bisschen als Übergang zum heutigen Thema, dass es so Triggerpunkte gibt bei bestimmten Themenfeldern. Und die überlagern sozusagen die ganze Diskussion und auch die einheitlichen Meinungen und stabilen Meinungen, die es dabei gibt. Und bei Steffen Mau heißt unser Thema heute die Heute-Morgen-Ungleichheit. Und da geht es tatsächlich um ökologische Fragen, um Klimaschutz und so weiter. Und er sagt da, eigentlich gibt es eine stabile Mehrheit. Ah, die Leute sind sich eigentlich in Deutschland einig. Ja, der Klimawandel ist menschengemacht. Er ist eine reale Bedrohung. Wir merken das global an ganz vielen Stellen. Aber es gibt so ganz praktische Fragen, die die Leute triggern. Ja, Stichwort, wie heize ich? Heizungsgesetz. Wie bewegen wir uns fort? Mobilitätsfrage. Wie heizen wir? Wie essen wir? Und so weiter. Also das sind so Sachen, das wird dann in den sozialen Medien so hoch getriggert, dass man eigentlich denkt, wow, die Gesellschaft ist in diesen ökologischen Fragen gespalten. Und die sagen uns, nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Wir sind, da haben da eigentlich eine stabile Mehrheit, aber es gibt diese Triggerpunkte, auch die ganze Frage nach Stadt-Land ist da so, glaube ich, Perspektivfragen, sehr umstritten. Und ja, da wollen wir heute so ein bisschen reingehen und vielleicht so, erste Idee, warum triggern diese Punkte so sehr? Was denkst du?
Ja, ist eine spannende Frage. Ne? Die Zürich-Folge war für uns ja auch ein interessanter Wendepunkt, ist vielleicht übertrieben, ne? Aber ein Punkt, wo man einfach nochmal so den Kompass justieren konnte. Ja. Genau. Also, dass man sich gerade von diesen Punkten, die aufregen, die polarisieren, die spalten, auch nicht jagen lassen sollte. Mhm. Warum das stattfindet? Meine Vermutung wäre ganz schlicht, es verändert sich was kulturell. Natürlich, es verschiebt sich was. Und in kulturellen Veränderungsphasen ist manchmal diese Neujustierung verbunden mit großen Ängsten, dass alles den Bach runtergeht oder großen Befürchtungen, dass alles sich gar nicht richtig verändert oder so. Und das heizt manchmal Fanatisierung und Radikalisierung an, die dann manchmal so den Anschein erwecken, als seien sie das Ganze, was vielleicht gar nicht so der Fall ist. So, aber irgendwie sind wir in einer Zeit, wo viel in Bewegung ist, wir kriegen das ja mit und da sind, glaube ich, solche Triggerpunkte gefährlich. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Triggerpunkte. Wir meinen das ganz umgangssprachlich. Ne? Also umgangssprachlich,
ja, einfach es gab Themen, Rückfragen.
Die, genau, es gab Rückfragen. Und zu berechtigt auch so. Und ja. Darum jetzt wirklich auch mal der Hinweis. So, es geht nicht um das, was triggern bedeutet in der Psychologie, sondern es geht um Aufregerthemen, um spaltende oder polarisierende Themen. Und den echten Begriff lassen wir ganz jetzt außen vor. Das ist einfach...
Ja, und es ist ja auch so ein bisschen, Triggerthemen sind auch immer ein bisschen Zeitgeistthemen, ja. Und ja, das lieben wir heute im säkularen Bereich, aber auch im christlichen Bereich irgendwie so, wir triggern mal, wir sagen, wir sind die Einzigen, die hier die Wahrheit haben und so weiter. Das ist doch auch sehr beliebt heute. Und genau, apropos christlichen Bereich, ich bin ja gerade so mit dem Institut Empirica, ja, Finale, wir haben eine große Studie gemacht, 3 Jahre geforscht, 2.500 Leute befragt zu dem Thema ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit, und das passt ja auch so ein bisschen in diese Frage, die Steffen Mau aufgerissen hat. Und da haben wir eigentlich interessanterweise ganz Ähnliches festgestellt. Es gibt einen sehr breiten Konsens, ja, zu ökologischer Nachhaltigkeit. Nämlich fast 80% der von uns befragten Christinnen und Christen sagen, ja, das gehört zum biblisch-theologischen Auftrag von uns Christen. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Man hat ja manchmal den Eindruck, so auch unter vielleicht gerade hochreligiösen, konservativen Christinnen und Christen, ist das so ein Thema, ja, gehört das dazu, gehört das nicht dazu? Nee, eine breite Stabilität. Aber wir haben auch festgestellt, es gibt auch unter Christinnen und Christen so Triggerpunkte, nämlich wenn man zum Beispiel nicht nur eindimensional fragt, gehört das zum Evangelium, zum biblischen Auftrag, sondern wenn man fragt, naja, was ist denn vielleicht wichtiger, Evangelisation oder ökologisch nachhaltiges Verhalten? Und da geht es dann auseinander. Also das ist ganz interessant, dass das, was Steffen Mau sozusagen gesellschaftlich rausgefunden hat, lässt sich tatsächlich auch äquivalent zum christlichen Kontext nachempfinden. Und ja, wer da mehr wissen möchte, am 20. April haben wir in Kassel einen großen Fachtag dazu. Der hat den wunderbaren Namen Glaube, Klima, Hoffnung. Und wir verlinken da die Sachen in den Shownotes. Und da kann man mitdiskutieren, einmal erfahren, was sind die Ergebnisse dieser Umfrage. Und natürlich dann mitdiskutieren, was heißt das für Gemeinde, Kirche, für Jugendarbeit und so weiter. Also das als kleiner Tipp des Tages.
Und heute haben wir ein passendes Thema dazu. Ne?
Genau, jetzt haben wir es schon so richtig. Genau, wir haben da ja versucht, so ein bisschen induktiv den Weg zu bereiten. Nämlich, es geht heute tatsächlich um ökologische Ethik. Und wir haben nochmal gedacht, ja, ökologische Ethik, großes Thema, werden wir nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher irgendwann machen. Aber wir haben ja die vorletzte Folge über Postkolonialismus gemacht, und da haben wir auch die Frage gestellt, was können wir denn vom globalen Süden lernen? Und da hat es übrigens sehr viele gute Reaktionen drauf gegeben, viel Feedback, auch nochmal sehr viele Tipps, wo man lernen kann und was man lernen kann. Und wir haben gedacht, wir nehmen uns das wirklich mal zu Herzen und sagen, okay, was ist wichtig für ökologische Ethik und was können wir vielleicht gerade so als jetzt in unserem Kontext deutsche Christinnen und Christen, Kirchen und Gemeinden, Kirche, christliche Theologie, aber auch ökologisch-deutsche ethische Ansätze, was können wir denn lernen, was fehlt uns denn vom globalen Süden? Und das ist so ein bisschen die Spannung, in der wir uns heute bewegen wollen und die wir aufmachen wollen und wo wir auch eine Person mitgebracht haben, an der wir uns ein bisschen abarbeiten können. Bevor wir die verraten, vielleicht mal so ein bisschen ein Einstieg: ökologische Ethik, globaler Süden, was wäre denn da, was müssen wir denn als geschichtliche Grundlagen wissen, damit wir da gut lernen und diskutieren können?
Ja, wir werden dabei auf die Befreiungstheologie zu sprechen kommen. So, das wird unser Kontext sein, die ja inzwischen längst ein Klassiker ist, den man in der Theologie einfach drauf haben muss. Punkt. Das ist in der katholischen Theologie seit 50 Jahren der Fall. Ja. Die hat das seit den 70er Jahren ganz eng verfolgt und begleitet, und die führenden Köpfe der südamerikanischen Befreiungstheologie waren ja auch alle gern mal in Deutschland oder mindestens in Europa oder so. Also die Bande sind ja sehr, sehr eng und dicht. So, und dass wir uns kurz was über Südamerika klar machen. Es ist ja ein sehr interessanter Kontinent durchaus, so viel Einwohner wie Europa, demnächst sicher viel mehr,
ja,
so, weil einfach das insgesamt noch wächst. Eine spannende Geschichte, jetzt weniger stark kolonialisiert, wie man das in Afrika sagen könnte, aber naja, irgendwie doch, natürlich kolonialisiert. Also natürlich, die ganze
Geschichte ist eine
Kolonialgeschichte, genau. das ist völlig klar. So, das ist seit dem 16. Jahrhundert ja völlig offensichtlich, dass es so passiert ist. Haben dann aber früher den Weg in die Selbstständigkeit gefunden, als das, was nach dem Zweiten Weltkrieg ja erst in vielen afrikanischen und asiatischen Ländern der Fall war, haben aber dann eine Form von Eigenstaatlichkeit entwickelt, die, ich würde mal fast von einer Art inneren Kolonisation geprägt war. Es gab in der Regel eine iberische Oberschicht, die in vielen Ländern einfach regiert hat. So, das waren die Nachfahren der spanischen und in Brasilien eben portugiesischen Eroberer. Die indigenen Bevölkerungsanteile sind ja in manchen Ländern nach wie vor sehr hoch. Bolivien sehr stark zum Beispiel, je nachdem, so sehr unterschiedlich. Es gibt auch Länder mit sehr geringem Anteil indigener Bevölkerung, wo man im Grunde sagen kann, die Nachfahren, naja, sind überwiegend ursprünglich mal vor Jahrhunderten Europäer gewesen. Also denken wir an Uruguay, Chile, Argentinien, die auch viel weniger schwarze Sklaven hatten. Brasilien hatte mehr schwarze Sklaven als die USA. Sehr viel mehr, sehr viel länger, haben nicht alle so vor Augen so. Also sehr unterschiedliche Geschichten. Und diese Phase der inneren Kolonisation war im 20. Jahrhundert immer weniger durchhaltbar. Es gab Demokratisierung, es gab auch teils rasante Aufklärungsdurchbrüche in Mexiko, in Brasilien. Also im Grunde ist es ein anderer Weg in die Moderne, der uns verblüffend wenig vor Augen steht. Finde ich ganz kurios, dass wir mit Asien, Nordamerika, Afrika in der Regel uns ein bisschen besser auskennen. Jeder checke sich selbst, wie gut er Südamerika im 19. Jahrhundert kennt. Es ist ein witziger Kontinent auch darin, dass die wenig Kriege führen. Wenn du so viel Amazonas, so viel Wald und so viel Fluss hast, ahnst du, da gibt es keinen Blitzkrieg. Ne? Da lohnt es auch gar nicht. Also ganz gut, also relativ wenig Kriege. So, und dann aber im 20. Jahrhundert, wie sollen wir es sagen? Eine Pendelbewegung. Ja. Eine Pendelbewegung, die entweder sehr autoritär, sehr auf das Militär gestützt, sehr marktradikal, sehr hyperwestlich amerikanisch ausgerichtet oder sehr stark kommunitär, sehr stark von sozialistischen Ideen geprägt, sehr stark von Moskau, auch beeinflusst von internationaler sozialistischen Solidarität. Im Grunde die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, im Grunde teilweise auch davor, hat in sehr vielen Ländern Links-Rechts-Pendelbewegung mit sich gebracht. Und das war Teil des weltweiten Spiels, wie russische oder amerikanische Einflusssphären hier bestimmt waren. Und bis heute ist es ja so, also sagen wir mal die kleine rote Achse, ne? Kuba, Venezuela, so, das waren Länder, die sehr, sehr stark im Grunde sich ausgerichtet haben, sozial. Nicaragua muss man natürlich auch nennen. So, und andere Länder hatten das teilweise. Es gab sozialistische Präsidentschaft in Chile. So, und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Reihe von Militärputschs. Argentinien 1976, Bolivien 66, Brasilien 1964, Chile 1973, Uruguay 1973, die dazu geführt haben, dass 10 bis 20 Jahre lang rechtsgerichtete, auf das Militär gestützte Diktaturen in Südamerika regierten, die ja häufig mit US-amerikanischer Hilfe, mit CIA-Unterstützung an die Macht kamen. Das war in Brasilien so, das war in Chile war das so. Insofern haben die auch ein sehr anderes USA-Bild. Wenn wir so tun, früher vor Trump war die USA Hort der Demokratie, Hort der Menschenrechte, da müssen in Südamerika viele müde lächeln, weil sie die USA letztlich erlebt haben als Schutzmacht diktatorischer, militaristischer Systeme. So, und diese Regierung haben dazu geführt, dass teils sehr marktradikal das Land im Grunde auf den Kopf gestellt wird. Viel Markt, wenig Staat. Chile war ein Musterbeispiel dafür. So, das war so die Probierstube des Neoliberalismus, was in manchen Ländern zu großen sozialen Spaltungen, Verarmungen, Verwerfungen geführt hat. Zu Favelas, also Slums, Ghettos regelrecht. Und das ist in den 60er Jahren in vielen Ländern ein großes Thema, die Reich-Arm-Spaltung, die massenhafte Armung und Verelendung. Wer ist jetzt schuld? Man kann sagen, die Militärdiktaturen sind schuld. Ja, es gab auch sehr misswirtschaftsgeniale linke sozialistische Regierung und bis heute, also Argentinien heutzutage, diese Pendelbewegung, so richtig kommt Südamerika im Moment da nicht raus. Für die Kirche war das ein Thema, wo man lange gesagt hat, ja, ist egal, der Himmel wird umso schöner, wir werden glücklich sein, wir werden uns so freuen, das ganze Elend und so. 60er Jahre ist aber eine Zeit, wo in der katholischen Kirche, damals waren 95% katholisch, im Grunde eine starke Strömung begann, die gesagt hat, das ist falsch. Wir können nicht mehr unpolitisch sein, wir müssen uns hier im Grunde wehren. So, und das ging von Bischofskonferenz bis an die Basis und führte dazu, dass eine starke linke katholische befreiungstheologische Kraft auf allen Ebenen entstand, die im Grunde diesen Auswüchsen des Kapitalismus und Neoliberalismus entgegentrat. Das ist ein gesamtsüdamerikanisches Phänomen, das aber in einer Zeit, wo im Vatikan ein antikommunistischer polnischer Papst installiert ist, der sich sehr sicher ist, dass Kommunismus abgrundtief böse ist und der in Südamerika eine Kirchenpolitik exerziert, die alles Linke, alles Sozialistische im Grunde auf Indizes setzt, versucht das auszumerzen, die Leute kalt stellt, ruhig stellt und von oben herab versucht, den Klerus stramm rechts, anti-links, autoritär, keine liberalen Experimente einstellt. Diese Spannung bestimmt Südamerika kirchlich in den 60er, 70er, 80er Jahren. Das ist interessanterweise auch die Zeit, wo ein pentekostales, evangelikales Christentum sehr groß wird, in manchen Ländern inzwischen sehr viel mehr Anhänger hat, als sich Menschen tatsächlich noch in katholische Kirchen begeben. In der Regel sind evangelikale, pentekostale Gruppierungen eher westlich, autoritär, irgendwie auch rechts, so kapitalistisch geneigt. Wohlstandsevangelium, kapitalistische Grundhaltung, antisozialistische Ängste, das bestimmt das Land. So, und das muss man so ein bisschen so als Hintergrund sehen für Befreiungsbewegung, wo wir gleich an ein Personenbeispiel einsteigen.
Genau, also ich glaube nochmal wichtig für uns zu sagen, ja, aus in dieser Zeit, diesen 60er Jahren, 70er Jahren, sind eigene theologische und ethische Ansätze erwachsen, die sich eben emanzipiert haben von bisherigen westlichen Ansätzen und so weiter in Südamerika. Wir haben das letztes Mal auch ein bisschen erzählt von verschiedenen afrikanischen Ansätzen, können wir auch noch weiter erzählen mit verschiedenen asiatischen. Und wenn wir da reingehen, ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, die waren sehr von ihrem Kontext orientiert, daran von diesen auch wirklich Kämpfen, die da waren, um Macht, um die Frage, welche Rolle spielt Kirche da drin. Es war eine sehr starke Laienbewegung auch, also sehr viele, gerade aus dem katholischen Bereich, haben sich da identifiziert und das war auch so eine eschatologische Hoffnung, also da kommt das Reich Gottes jetzt wirklich, also als politisches Reich, ja, da würden wir auch heute im Rückblick sicherlich auch manches kritisch sehen. Und es war sehr stark eine Hoffnung auch von vielen Menschen, die arm, die unterdrückt waren, die enteignet wurden. Und deshalb war das auch sehr politisch und existenziell aufgeladen. Und ich glaube, das ist wichtig, auch wenn wir heute denken, na, was hat das jetzt zu tun mit ökologischer Ethik? Doch, das hat ganz viel damit zu tun mit dem, wo und wie lebe ich und mit wem bin ich verbunden und was bedeutet das, auch das gute Leben für mich. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, weil Kirche dort dann auch als Hoffnung der Befreiung aus der Gefangenschaft gesehen wurde. Ja, und da, glaube ich, gucken wir heute mal drauf. Haben eine Person mitgebracht, Leonardo Boff, aus Brasilien, die wir gleich noch mal ein bisschen vorstellen wollen. Und bevor wir das tun, einmal noch einen ganz kleinen politischen Seitenblick, mal weg von Südamerika hin, ja, global und auch in die westliche Welt, weil es ist uns manchmal gar nicht klar, wie lange das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit auf der Tagesordnung schon ist. Ja? Und wenn wir das politisch sehen, wird man vielleicht sagen, natürlich, es gab immer mal wieder solche Themen wie Ökologie und Natur und Schöpfung, natürlich in der Theologie durch alle Jahrhunderte. Aber so richtig im 20. Jahrhundert war 1972 ein ganz zentrales Thema. Club of Rome, so ein bisschen das intellektuelle Gewissen der Welt, hat einen Bericht rausgebracht, Grenzen des Wachstums, haben wir auch schon immer mal wieder in diesem Podcast erwähnt. Und der ist so ein Meilenstein, der eigentlich damals schon festgestellt hat, wir können nicht so weiterleben, wie wir es tun, gerade in der westlichen Welt. Es gibt Grenzen des Wachstums, wenn wir darüber hinweggehen, dann gibt es Folgen für die Zukunft, da gibt es eine Kausalität und wie wir im Westen leben, hat immer auch was damit zu tun, wem wir ausbeuten, einer zahlt sozusagen immer und so weiter und so fort. Und im selben Jahr gab es die erste UN-Umweltkonferenz in Stockholm, wo das Thema zum ersten Mal sozusagen weltweit diskutiert wurde. Und dann gab es in der UN, können wir jetzt nicht alles erzählen, aber verschiedene Klimakonferenzen in Stockholm 92, in Rio. Das ganze Thema wurde dann 2000 rund ums Millennium nochmal diskutiert, auch nochmal gesagt, dass Ökologie und Ökonomie ganz stark zusammenhängen, dass soziale Gerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit miteinander zusammenhängen. Und das hat dann gegipfelt 2015 in der sogenannten Agenda 2030, den SDGs, die das in 17 Nachhaltigkeitszielen und Gerechtigkeitszielen nochmal weltweit zusammenfassen. Und das ist sozusagen die politische Agenda, aus der wir kommen. Und wir sehen, das ist jahrzehntelang ist das schon ein Thema. Und in der Kirche auch, ja, also der Begriff Nachhaltigkeit wird zum ersten Mal so in der Ökumene 1975 in Nairobi diskutiert. Da ist das zum ersten Mal so richtig Thema. Wie kann eine ökologisch gerechte Welt aussehen? Welche Bedeutung hat das für Kirche? Und dann vielleicht ein ganz wichtiges Datum 1983. Dort hat der konziliale Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung angefangen, der dann im Grunde jahrzehntelang immer wieder erneuert wurde, der diskutiert wurde, der gefragt wurde, was sind die Fortschritte, wo wird was umgesetzt, und wo wir dann auch als deutsche oder evangelische Christinnen und Christen mit der EKD beteiligt sind, wo aber auch viele Freikirchen sich versucht haben zu beteiligen, die orthodoxe Kirche, die katholische Kirche natürlich. Und das ist also so ein bisschen der Weg. Das heißt, es wurde schon viel intellektuell gedacht, es wurde viel politisch gedacht, theologisch gedacht, aber so richtigen Durchbruch gab es noch nicht, weder weltweit, noch im Kleinen bei uns in Deutschland,
ja,
oder?
Ja, es gab kleine Durchbrüche, also Rio 92 oder auch Paris 15. Nur, es hat natürlich alles viel zu lange gedauert. Und dann waren diese Durchbrüche am Ende zu unambitioniert und durch Kompromisse verschleiert. Die letzten 10 Jahre leben wir in einer Zeit der Reaktanz. Also, dass sehr viele Menschen auf der Welt nicht wahrhaben wollen, was los ist oder daraus keine Konsequenzen ziehen wollen. Naja, wir wissen auch, ne, dass große Mehrheiten eigentlich Bescheid wissen, aber offensichtlich sind die Widerstände derer, die gut verdienen an dem aktuellen Status quo und die Bequemlichkeit, die für große Änderungen dann irgendwie auch hinderlich ist, das ist zu massiv so, ne? Dass die Lage ist, wie sie ist, bescheiden, aber nicht hoffnungslos. Mhm. Und Leonardo Boff ist jetzt ein interessanter Theologe, weil er zum einen 60er, 70er Jahre Befreiungstheologie, die soziale Frage ins Zentrum stellt, dann aber sehr schnell auch diese ökologische Frage ernst nimmt, sie vollständig implementiert in seiner Befreiungstheologie, sie im Grunde in den letzten 30 Jahren auch zum Zentrum macht, ohne dass die Frage der Armut in irgendeiner Weise zurückgestellt wird. Es lohnt einfach mal, sich dieser Befreiungstheologie auszusetzen, sich da anregen zu lassen, zu fragen, was heißt das für uns? Und ein bisschen Grundwissen, Grundbildung, ne, Leonardo Boff.
Genau, also ich fange mal an, so ein bisschen 38 in Brasilien geboren. Und wie das bei all den Protagonistinnen und Protagonisten ist, die wir hier immer wieder so exemplarisch reinspielen in die ethischen Ansätze, die Biografie ist total entscheidend, ja, und er war ist Philosoph, Theologe, auch Schriftsteller, ist weltweit sehr berühmt geworden und er schreibt selbst, hat auch eine in seiner Biografie, dass es so zwei Punkte gab, die ihm sehr stark in seiner Kindheit geprägt haben. Das eine war, dass in seiner Heimat es eine brutale Unterdrückung und Ausrottung des indigenen Volkes der Kaingang-Indianer gab. Und dass ihn das total zu schaffen machte, wie mit denen umgegangen wird und so weiter. Und das Zweite, dass er gesehen hat, wie systematisch die Schöpfung, also in Form von Abholzung von ganzen Wäldern, die Schöpfung misshandelt wurde und die Schöpfung sozusagen nach Erlösung geschrien hat, Römer 8, ganz leibhaftig wurde für ihn. Und diese zwei Punkte, die haben ihn sein ganzes Leben lang geprägt, kommen immer wieder vor, hat er reflektiert und hat das immer wieder aufgenommen. Ja? Und da ist gerade die Bewahrung der Schöpfung, hast du auch gesagt, er wurde von Franziskanern aufgenommen und so weiter. Da spielt ja gerade diese Schöpfungstheologie und Schöpfungsspiritualität eine ganz große Rolle. Da ist er ganz stark und da finde ich, können wir ruhig auch reingucken, da können wir ganz viel lernen, was Schöpfungsspiritualität bei uns zumindest, oder wenn ich so in meine theologische Biografie reingucke, eher was Theoretisches als etwas Praktisches ist. Und das finde ich ganz interessant. Er ist deshalb in Deutschland auch sehr bekannt, weil er in Deutschland promoviert hat, ja, also in der Ludwig-Maximilian-Universität in München, über die Eschatologie bei Karl Rahner, also dem großen katholischen Kirchenvater des 20. Jahrhunderts. Und er ist wirklich ein sehr, sehr kluger Kopf, der immer wieder über die eigene Disziplin, die eigene Prägung, das eigene Land hinwegschaut. Wenn man seine Bücher liest, ist das sehr interdisziplinär, also immer wieder ganz viele Punkte, die er zusammenbringt, also nicht nur etwas Theologisches, sondern auch sehr viel Politisches, aber auch sehr viel Biologisches, Geologisches und so weiter. Das ist also ganz interessant. Immer wieder auch philosophische Gedanken, die er zusammenbringt. Und das hat ihn auch berühmt gemacht in der katholischen Kirche. Aber, willst du das erzählen?
Ja.
Es war nicht die ganz große Liebesgeschichte,
ja,
die ihn da erst groß gemacht hat und dann doch wieder einiges sehr schwierig.
Ja, tauchen wir nochmal ein, ne? Also Theologie der Befreiung. Es geht ja tatsächlich wirklich los mit Bischofskonferenzen von Medellin 1968, wo ein breiter Konsens ist, die Kirche kann nicht mehr schweigen, die Kirche stellt sich an der Seite der Armen. Wir sagen im Deutschen oft Option für die Armen. Mhm. Ich habe jetzt mich da auch nochmal im Internet, was so schlau ist, belehren lassen, dass Option auf Spanisch, nicht wie bei uns, Portugiesisch oder auch Spanisch, nicht einfach heißt Möglichkeit, sondern eigentlich also Wahl, Entscheidung für Commitment.
Genau,
also es ist im Grunde
Primat
viel
müsste
Primat,
man eigentlich sagen, eigentlich
Primat
übersetzen.
Der Armen, ne? Genau. Das ist das große Thema. Also es ist eigentlich ein breiter Konsens. Kurz ein paar Eckdaten davon. Also Praxis hat einen Vorrang vor der Theorie. Kirche, Glaube kann nicht immer nur so schöne Worte, sondern das gelebte Leben der Menschen, Hunger, Armut, Gewalt, Misshandlung, all das ist wichtig. Dann etwas, was für unsere Ethik ja sehr wichtig ist, Sehen, Urteilen, Handeln. Ethik beginnt einfach mit der Wahrnehmung der Situation. Sie beginnt nicht mit irgendwelchen Prinzipien aus Büchern, sondern du musst sehen, wo die Not ist. Du musst urteilen und da spielen dann Prinzipien eine Rolle. Das Gebiet verstehen, mit einer Karte dann auch einen Richtungssinn entwickeln und handeln. Mhm. Das kommt ursprünglich aus der katholischen Aktion. So, ne? Das waren linkskatholische Arbeiterpriesterschaft und so europakatholische Aktion. Wurde aber wesentlich vertieft in der Befreiungstheologie. Gustavo Gutierrez kann man hier nennen, großer, Theologie der Befreiung,
ja, Lyriker,
1972 Theologe. Aus Peru. So, und dann aber wesentlich Minister. Auch Leonardo und Clodovis Boff, sein Bruder. Option für die Armen heißt, Kirche muss parteiisch werden. Und die Armen sind jetzt aber nicht verstanden als Bittsteller, denen wir endlich helfen müssen, sondern sie werden als Subjekt ernst genommen. Sie sind das Volk Gottes. Inkarnation spielt eine riesige Rolle. Wenn Christus Mensch geworden ist, hat er die Menschheit angenommen, dann finden wir Christus nicht in der Kirche, wir finden Christus in den Menschen. Wir finden ihn in den Armen, in den Ausgegrenzten, in den Bedürftigen. Und ihre Stimme und ihre Weisheit und ihre Sehnsucht, auch ihre Solidarität, auch ihr Füreinander einsetzen, davon sollen wir lernen. Kirche muss sehende, hörende, lernende Kirche sein. Und sie kann nur Kirche sein, wenn sie von den Armen lernt. Wenn sie sagt, wir sind Kirche, wir helfen den Armen, ist schon gleich doof. Übrigens, das finde ich einfach mal mit deutschen Ansätzen vergleichen. Ich finde, im Deutschen ist immer viel paternalistisch. So die armen Menschen, die RTL gucken und die Passion gut finden, kriegen gern auch mal Hohn und Spott in evangelischer Kirche von hochstudierten Pfarrpersonen, nicht von allen. Aber manchmal fällt mir so auf, ist so ein Ding. Leonardo Boff würde sagen, wenn du von den Armen nicht lernen willst, tu niemals so, als würdest du ihnen helfen können. Ist alles Gelaber, ist alles Schwachsinn. Du hilfst keinem, wenn du nicht von ihm lernst. So, und auch Erneuerung der Kirche. Das ist von Anfang an und das war Boffs großer Beitrag. Kirche als Sakrament 1971, zeitgleich mit Gutierrez, wo er im Grunde sagt, Kirche ist Sakrament, also da ist Gott. Gott ist bei den Armen. Christus ist in der Mitte derer, die Not leiden und mit ihnen zusammen können wir uns entwickeln. Basisgemeinden, knapp 100.000 Basisgemeinden sind damals entstanden. Menschen, die füreinander eintreten, solidarisch sind, miteinander singen, beten, aber auch Soziales, Politisches, da kommt er her. So, und er hat die nächsten Jahre es gewagt, kirchliche Ordnung zu hinterfragen. So, und er bekommt 71 schon die ersten kritischen Fragen. Josef Ratzinger hat seine Dissertation als Zweitkorrektor so mit Ach und Krach ertragen. Aber er mochte ja nicht mal Karaner. Der konnte ja auch schon nicht leiden und so. Also, hat er irgendwie genommen. Aber in dem Maße, wie Ratzinger mächtig wurde, war Leonardo Boff schon so einer der Lieblingsfeinde des Vatikans. In den 80er Jahren wird er regelmäßig vorgeladen, vor allem nach seinem Buch Charisma und Macht. Es wurde verurteilt als nicht mehr katholisch. Die Hinterfragung der kirchlichen Hierarchie galt als ungeheuerlich, dass er im Grunde sagte, die Armen können auch selbst Kirche sein, wenn sie Jesus nachfolgen und an das Evangelium glauben. Die brauchen nicht zwingend einen Riesenapparat bis hoch oben in Rom. So, er bekommt Auflagen, er soll nicht mehr veröffentlichen, er soll nicht mehr lehren, er soll nicht mehr schreiben, er soll eigentlich gar nichts mehr. Bußschweigen hieß das. Und das wurde so krass, dass Boff Anfang der 90er Jahre schlicht die Konsequenz gezogen hat.
92.
Genau, das war das Ende 92, wo er Professur und Priesteramt niederlegt, aus dem Orden austritt und dann ganz schlicht sagt, ja komm, dann ohne euch, dann nicht mehr als Kirchenmitglied. Er fällt weich, kann man jetzt sagen, er kriegt eine Professur in Rio de Janeiro, weil er durch viele Bücher längst als ethischer Experte ausgewiesen ist, macht dann, und dann hat er ja auch keine Hemmung oder keine Rücksichtnahmen mehr zu leisten. Die Bücher der 90er haben Titel wie Von der Würde der Erde oder Schrei der Erde, Schrei der Armen. Aber 80er Jahre hat er all die Themen schon gehabt, die dann absolut ins Zentrum treten. Und er wird international hier eine sehr, sehr wichtige Person.
Genau. Und wer jetzt sagt, ah, spannend, gibt es da ein gutes Buch zu? Ja, er hat selbst eins geschrieben, Kirche, Charisma und Macht, 25 Jahre Befreiungstheologie. Da fasst er im Grunde alles das, was wir jetzt in 10 Minuten erzählt haben, nochmal in, ich weiß gar nicht, hier knapp 300 Seiten zusammen. Und die Kapitel haben so schöne Überschriften wie, können sich Macht und Institution in der Kirche bekehren? Also, und da ist eben sehr kritisch gegenüber diesen ganzen Machtinstitutionen und so weiter und sehr basisdemokratisch, der Versuch nochmal Glaube und Kirche neu zu denken und wirklich auch ein Empowering der einfachen Kirchenmitglieder und das, ich finde das teilweise wirklich sehr inspirierend und auch manchmal hält man auch den Atem an, weil es auch gegen vieles geht, was uns für Kirche ausmacht, ja. Aber ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten, wo wir auch nochmal neu über Kirche nachdenken, auch in Deutschland, finde ich ein tolles Buch und es geht auch sehr viel um den Heiligen Geist, um die Kraft des Heiligen Geistes, die eben alle gleich haben und alle besitzen und von dem die eigentliche Macht ausgeht. Ja, und also das ist auf alle Fälle ein sehr spannendes Buch und ein Buch, das so ein bisschen diese ganze Frage nach Macht, Institution, Kirche, Kritik und seine Ansätze nochmal zusammenfasst. Wir wollen uns aber heute jetzt konzentrieren auf das, was er im Bereich der ökologischen Ethik eingebracht hat. Und du hast schon ein paar Bücher genannt. Er hat auch Die Erde ist uns anvertraut, eine ökologische Spiritualität oder Tugenden für eine bessere Welt. Und da geht es interessanterweise gar nicht jetzt so sehr, wie wir das kennen, um so ein ethischen Imperativ oder einen theologischen Indikativ, wo wir sagen, naja, also so ist das halt, sondern es geht tatsächlich mehr um eine Praxis. Es geht um eine Glaubenspraxis und das ist etwas, das kommt bei uns oft zu kurz. Ja, also ich habe hier eines der wichtigsten ökologischen Ethiken in Deutschland, Markus Vogt, auch München, katholischer Kollege, Grundlagen und zentrale Herausforderungen einer ökologischen Ethik, ein sensationelles Buch, ja, 780 Seiten, da denkt man alles drin, was über ökologische Ethik rein muss, aber wenn man guckt, Schöpfungsspiritualität, ja, sucht man vergeblich, ja, also ganz bisschen am Rande, nicht zentral. Und das finde ich interessant, weil wir es oft eben in dieser theologischen Brille theoretisch abarbeiten oder dann so eine, ich sag mal schon sehr moralisierende Art haben und sagen, naja, es liegt an uns, wir müssen es tun. Und da bringt Leonardo Boff auch nochmal, ja, fast so eine Art dritten Weg mit seiner Spiritualität.
Ja. Und von der Geschichte her, also das ist in den letzten 20 Jahren bei ihm greifbar, dass es ein ganz zentrales Thema der Bücher geworden ist. Ich habe mich so gefragt, wie ist er darauf gekommen? Er ist in den 90er Jahren einer der gefragtesten internationalen Experten gewesen für Umweltethik.
Ja.
So, und ein bisschen Hintergrund, 92 gab es ja Rio, ne? Rio als Beginn der großen UNO-Konferenzen. Und damals hat man aber im Grunde nur gesagt, wir sind jetzt voll entschieden, wir sind dabei, aber wir legen noch nichts fest. Und es gab damals die Überlegung, lass uns doch eine Charta machen, die Ziele, die wir erreichen wollen. Aber das wurde ausgebremst. Und das führte dazu, dass damals eine Bewegung entstand, die sagte, die UNO kommt da gerade nicht weiter, zu viel Sperrminoritäten, das muss von unten kommen. Wir brauchen weltweit ein Bündnis von Menschen, die kulturell, politisch, philosophisch, religiös und so weiter. Führender Anstoßer dieser Sache war Michael Gorbatschow, auch Beatrice, Königin der Niederlande, aber auch so überall Künstler so. Und die haben einen Prozess begonnen, der zur Erdcharta führte. Das ist 2000 erschienen. Leonardo Boff war einer der Hauptmitinitiatoren, auch Mitautoren. Er verkörpert das sehr stark. Jane Goodall, die berühmte Affenforscherin, viele andere auch. So, und er hat in diesen Jahren intensiv mitgearbeitet. Das Interessante an diesem Dokument ist, 2000 erscheint es. Die UNO kriegt da nie Einigkeit. UNESCO, die UNESCO akkreditiert es. UNESCO sagt 2003, das können wir so sehen, das können wir mittragen. Es wird auch Umweltdekade von der UNO auch als Referenzpunkt genommen. In diesem Gremium von Wissenschaftlern, Politikern, Ethikern, Kulturschaffenden und so weiter ist offenbar das Bewusstsein gewachsen, wir brauchen alle menschlichen Kräfte. Was können die Religionen beitragen? Was ist so der Beitrag des Religiösen? Und die Erdcharta ist daran interessant, sie nennt immer schon spirituelle Ressourcen, spirituelle Kräfte. Die Menschheit muss ein anderes Verhältnis zur Welt bekommen. Kapitalismus, Imperialismus ist ein verdinglichendes Verhältnis zur Welt. So wie Menschen zum Objekt der Ausbeutung gemacht werden, so auch die Erde, so auch ihre Ressourcen, so auch die Tiere. Alles wird verdinglicht, alles steht unter einer riesigen Spaltung von Subjekt und Objekt, von Macht und Unterwerfungsbereich. Und so kommen wir nicht weiter. Wir brauchen ein Bewusstsein, Teil des Ganzen zu sein. Wir brauchen ein Bewusstsein von Zugehörigkeit, von Verbundenheit, von Nichttrennung, von Ineinander. So, und Boff hat in dieser Zeit immer stärker ausformuliert, wir brauchen eine Spiritualität, in der wir uns der Erde gegenüber nicht gegenüberstellen. Wir sind Mitgeschöpfe. Mitgeschöpfe mit den Tieren, Mitgeschöpfe mit der Erde. Wir stehen nicht auf der Seite Gottes quasi der Erde gegenüber, sondern mit der Erde und allen Geschöpfen stehen wir auf einer Seite Gott gegenüber und wir müssen die Verhältnisse neu bestimmen. Gott-Welt müssen wir neu bestimmen, Mensch-Tier, Lebewesen und Erde insgesamt. Und das ist etwas, was er in den letzten 20 Jahren stark vorangebracht hat, mit der Überzeugung, eine ökologische Wende schaffen wir nicht ohne Bewusstseinswende.
Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dass er sagt, seine Spiritualität, die gründet sich auch in so einer Art Kosmologie, dass alles mit allem verwoben ist, alles zusammenhängt und dass der Mensch Teil dessen ist, eben nicht Krone der Schöpfung, alles läuft auf den Menschen hin, sondern der Mensch ist Teil der Schöpfung. Und alles, was wir tun, das hat deshalb auch eine spirituelle Ausprägung. Und ich lese mal so ein, zwei Sätze vor, dann kriegt man mal so ein bisschen Gespür für Leonardo Boff und sein Verhältnis, wie er Spiritualität sieht. Immer, wenn du irgendwas berührst, wenn du jemanden umarmst, wenn du ein wenig Erde in die Hand nimmst, eine Landschaft und die Berge betrachtest, wenn du in einer sternenklaren Nacht deinen Blick den unzähligen Sternen zuwendest, dann sei dir dessen bewusst, dass in all dem der kosmische Christus gegenwärtig ist. Du wirst niemals einen nur profanen Blick auf die Natur, auf die Erde oder auf einen Menschen haben. Sie alle sind durchdrungen vom auferstandenen Christus. Also das ist so etwas, was ihm total wichtig war. Alles ist verwoben, alles gehört zusammen. Warum? Weil ein Schöpfer Gott dahinter steht, der all das geschaffen hat. Die Natur ist Schöpfung und steht in einer Beziehung zum Schöpfer. Und die Schöpfung ist unterteilt und alle verschiedenen Phasen der Schöpfung, alle verschiedenen Pflanzen, Tiere und auch der Mensch sind voneinander abhängig. Und er beschreibt das dann auch mal ganz krass. Was passiert, wenn der Mensch nicht mehr da wäre? Also die Schöpfung könnte ohne den Menschen ja weiter existieren. Aber was passiert, wenn die Natur nicht mehr da ist? Der Mensch kann ohne sie nicht mehr existieren. Und diese Koexistenz zwischen der Schöpfung der Natur und der Schöpfung des Menschen, diese Abhängigkeit voneinander, das war so ein Hauptthema von ihm, das ihm sehr wichtig ist, was er versucht hat, auch in diese Erdcharta, wie du das gerade gesagt hast, einzubauen und was in seinen ganzen Büchern immer wichtig war. Und diese Frage auch dann der Schöpfungsberichte und dessen, was dem Menschen anvertraut ist, die Schöpfung zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen, da sagt er immer wieder, dass das ist auch wichtig, das müssen wir wahrnehmen, dass das ist unser Auftrag, das ist Teil dessen, was wir sind, was uns ausmacht, und das dürfen wir eben nicht vernachlässigen. Aber das Spannende ist eben aus meiner Sicht, das kommt eben aus dieser Schöpfungsspiritualität, also wirklich etwas wahrnehmen, Gott in der Schöpfung erleben, und da merke ich, das ist so in meiner Biografie, kam das eigentlich fast gar nicht vor. Ja? Also die Schöpfung war die Natur und es war schön und da ist man irgendwie draußen rumgelaufen und hat sich mal gefreut, aber zu sagen, wie kann ich da drin Gott erleben? Wo sehe ich da drin die Schöpferherrlichkeit Gottes? Wo erkenne ich den Schöpfer? Das kam bei mir erst viel, viel, viel später. Ja, und da habe ich persönlich, glaube ich, ganz viel von Leonardo Boff gelernt. Und da hat er mich inspiriert, da nochmal neu in die Natur zu schauen, neu den Schöpfer zu erkennen. Und das fand ich sehr, sehr inspirierend.
Ja, das ist ja ein spannendes europäisches Thema. Also ich so als Schweizpendler und so eine Heidi kennen ja viele, zumindest mit japanischen Dingern. Der Großvater und das Heidi, die haben das noch. Ja. Ne? Also die leben mit der Natur, die sind noch so ungetrennt. Ja, die in Frankfurt, alles verlorene Seelen. Ne? Ich bin in Gelsenkirchen groß geworden, du liebes bisschen. In Gelsenkirchen auf der Straße, da ist die Natur weit. Da gibt es mal einen Park, ne? Aber der ist auch ein bisschen, ständig bricht da irgendwie der Teich weg wegen Bergbauschäden und so. Also Natur ist sehr, sehr weit aus dem Ruhrgebiet. Und Boff würde sagen, ja, das ist unser aller Dilemma so. Und wir sind im Grunde abgespalten und abgetrennt von den Mächten, aus denen wir eigentlich leben. Das müssen wir wiedergewinnen. Und auch in unserem Glauben, auch in unserer Gotteslehre, wir haben das auseinandergerissen. So, er macht im Grunde der klassischen Theologie den Vorwurf, sie trennt Gott und Welt radikal und folgt damit nicht der Bibel, sondern einer griechischen Metaphysik der Trennung. Im Grunde wäre Panentheismus der richtige Weg oder der Richtungsanzeiger. Also Gott ist in der Schöpfung. Alles ist in Gott, am Ende wird alles in allem sein, darauf ist es angelegt. Er macht klar, Panentheismus ist kein Pantheismus. Mhm. Pantheismus heißt, der Stein, der Baum, der Stern ist Gott. Er sagt, das ist eine irrige Sichtweise, die kann Andersheit nicht respektieren. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Nein, Gott ist nicht Kreatur und Kreatur ist nicht Gott, aber beides ist in wechselseitiger Beziehung füreinander bestimmt und das haben wir im Glauben verloren, das haben wir im Alltag verloren, das haben wir in der Spiritualität verloren und die Erde als Heimat zu entdecken, sagen zu können, wir sind Teil der Erde, wir sind Erde, wir sind Geschöpfe, wir sind mit allem verbunden und
Erde
wenn die
zu Erde,
Erde
genau, Staub zu Staub, sagen wir dann ganz am Schluss wieder, oder ist es zu spät. Ne?
Und wenn man das mal liest und dann das Alte Testament nochmal liest, merkt man, hey, ist der da näher dran, der ist da näher dran.
Der ist absolut.
Und das denke ich tatsächlich, ja.
Ja, also ich finde das wichtig, weil er auch sehr klar beschreibt, was steht uns denn im Wege. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was vielleicht auch manchmal der westlichen Theologie im Wege steht. Dieser Anthropozentrismus, also alles dreht sich um den Menschen und der Mensch eben so ein bisschen diese Krone, da kommen jetzt immer mehr Leute und sagen, na natürlich, das ist nicht so, der Schöpfungsbericht, der Sabbat ist die Krone der Schöpfung, nicht der Mensch und trotzdem hat sich das lange gehalten und wir sehen immer den Mensch als Maßstab von allem und auch eine gewisse Ignoranz gegenüber dem, was wir dieser Erde antun. Also muss ich auch sagen, dieses Lernen mit Leiden, mit der Natur, ja, wo kommt das bei uns vor? Also wo hat das seinen Raum, dass wir sehen, ja, da die Römer 8, ja, die Schöpfung, die seufzt, ja, unter der Last, unter der Zerstörung von uns Menschen. Und du hast schon ein bisschen gesagt, dieses Rationalistische dann oft, auch platonisch geprägten Dualismus, der steht uns da oft im Weg und nicht so dieses ganzheitliche, beziehungsorientierte. Und dann kommt natürlich für uns im Westen, glaube ich, auch nochmal ganz stark dieser Konsumismus. Also wir leben natürlich auch gut davon, dass woanders für uns die Erde ausgebeutet wird, Menschen ausgebeutet werden, die Natur ausgebeutet werden. Und das ist ja das immer, wo wir zusammenzucken, ja, weil wir merken, ja, unser Lebensstil geht auf Kosten der Natur. Ja, und da können wir was ändern, indem wir unseren Lebensstil ändern. Und da tut es dann weh und das wollen wir dann nicht. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr reintun, ja, und I preach myself, in diese Wunden auch reingehen, auch in die eigenen, ja, und fragen, was bedeutet das Leben, was bedeutet der Alltag, was bedeutet das in meinem Einkaufen, was bedeutet das in meinem Lebensstil und wie möchte ich da umgehen? Und du hast ja gerade biografisch so ein bisschen Gelsenkirchen erwähnt. Ich habe wirklich in der Vorbereitung nochmal überlegt, ich bin ja im Dorf aufgewachsen, Adelshofen, und da gab es das so in der, sag ich mal, im Glaubensvollzug, Kindergottesdienst, Jugendkreis, Kirchgemeinde, da kam das, so eine ganzheitliche Spiritualität, oder ich kann mich zumindest nicht erinnern. Aber Ich erinnere mich, dass ich, wir hatten einen Kirchenältesten, Rudolf hieß der, oder heißt der immer noch, und der hatte einen Bauernhof und da waren wir öfters, haben im Stall geholfen und so weiter und der hat uns geholfen, wenn wir irgendwie was bauen wollten, Baumhaus oder was auch immer. Und das war schon interessant, weil der hat immer gesagt, oh, kannst du nicht Gott erkennen, Tobi, kannst du nicht Gott erkennen, wenn du das jetzt hier siehst, die Kälblein, die gerade geboren wurden, die Natur, der Sonnenuntergang. Und ich habe immer gesagt, nein, ich erkenne nichts. Blind gewesen. Ja. Aber er war da ganz richtig so mitgenommen, emotional. Ich habe so das Bild noch vor Augen. Und das ist mir wieder eingefallen. Dachte ich, ja, das wurde aber oft gar nicht so wahrgenommen. Ja, da wurde eben sehr viel eher Wert gelegt. Ja, du erkennst Gott im Gebet, im Bibellesen, im Gehorsam und so weiter. Aber es gab das andere auch, aber es hat nicht so diesen Raum gehabt. Ja, also so kleine biografische Randnotiz. Und das ist mir in der Vorbereitung wieder eingefallen, wo ich dachte, ja, natürlich. Und das ist, glaube ich, auch so, dass viele Leute, die eher im Land groß werden, Landwirtschaft haben und so weiter, vielleicht auch nochmal ein anderes Verhältnis haben zur Natur und zur Schöpfung als jetzt, sage ich mal, der oft gehypte urbane Kontext. Und vielleicht können wir da sozusagen auch voneinander noch viel mehr lernen und das mal mehr in den Mittelpunkt stellen.
In der Schweiz gibt es ja Berge, ne? Und ich merke, die haben schon so eine Art sakramentalen Charakter und so. Und das, was ich wirklich nett finde, von links bis rechts fühlen das die meisten. Ne? Also ein paar fühlen vielleicht auch nichts mehr. Ne? Aber das finde ich ganz nett, dass Linke und Rechte, wenn sie sich im Wald und in den Bergen treffen, nichts gegeneinander hätten, was sie dasselbe fühlen. Das ist ganz gesund, sag ich mal. Ne? Und hier und das ist das. Das ist halt nicht politikbestimmt geworden. Viele Jahrzehnte wäre es ab den 70er, 80er Jahren politikbestimmend geworden, hätten wir in den nächsten Jahrzehnten weniger Probleme, ist nicht so gekommen. Insofern ist Boff im Grunde schon auch, ich würde mich zu sagen getrauen, eine prophetische Gestalt, auf die man einfach nicht gehört hat und die gerade eben seine Kirche auch aus sich heraus verstoßen hat. Ja. Aber die Dinge verändern sich. Ne? Ja. Der jetzige Papst ist ja offensichtlich wieder sehr gut auf Boff zu sprechen.
Also ja, unbedingt.
Fun Fact, Boff hat, nicht Fun Fact, wirklich wahr, Boff hat es auch selbst erzählt, als Papst Franziskus seinen Arbeit schrieb, Laudato Si, hat er Boff angeschrieben und gesagt, hier, hilf mir mal, schick mir Materialien, gib mir mal Hinweise. Boff hat ihm viel geschickt. Wenn man heute Papst Franziskus Laudato Si liest 2015, kann man sehr schnell das Gefühl kriegen, dass eigentlich 80% Leonardo Boff, man hätte ihn gar nicht rausschmeißen müssen. Ja. Boff verzeiht ihn auch alles, ist Elder Statement und sagt, ja, jetzt ist im Grunde einer wie ich Papst, ist Ironie des Schicksals. Ratzinger, naja, war eine schwierige Zeit mit ihm, aber lassen wir mal. Es wäre er gegangen, das wäre 25 Jahre er auch gegangen und gut gewesen.
Ja. ein letzter Gedanke noch, der mich bei Leonardo Boff inspiriert hat und den ich sehr wichtig finde, ist auch, dass er eine ökologische Spiritualität, eine ökologische Ethik und dann sozusagen als drittes eine ökologische Gerechtigkeit auch einfordert. Also, dass er sagt, ja, wir müssen Gott neu erkennen, wir müssen uns neu erkennen in der Schöpfung und in der Beziehung Schöpfung-Schöpfer. Aber wir müssen eben auch mitleiden und wir müssen auch für Gerechtigkeit sorgen. Das ist so ein bisschen, du sagst, eine prophetische Stimme. Heute, ich finde, er war immer schon eine prophetische Stimme, weil er das auch angeprangert hat, dass er auch gesagt hat, wo geschieht denn ökologische Ungerechtigkeit an Menschen, aber eben auch an der Natur. Wo muss das benannt werden? Wo wird die Schöpfung mit Füßen getreten? Wo wird sie verwundet? Und was bedeutet das? Und wie müssen wir uns da, dagegen stellen und sozusagen uns als Anwältin für die Schöpfung stark machen? Und dieser Gerechtigkeitsgedanke, den fand ich auch nochmal sehr, sehr stark.
Ja, den er ja intersektional auch denkt die letzten 20 Jahre. Der hat schon vor 20 Jahren in Büchern gesagt, die Ausgrenzung von Frauen, von Macht und kirchlicher Mitwirkung, von Homosexuellen, von indigenen Menschen, das sind alles Teile der einen Ungerechtigkeit, die sich durch Soziale, durchs Ökologische durchfräst. Er durfte ja endlich alles sagen, was er denkt.
Ja.
Das ist auch schon vor 20 Jahren bei ihm alles völlig klar gewesen.
Ja, also bevor wir jetzt nochmal fragen, was das konkret heißt, lese ich nochmal ein letztes Mal, die Erde ist uns anvertraut, eine ökologische Spiritualität, zwei Sätze vor, die das so ein bisschen nochmal auf den Punkt bringen. Die Werke der Spiritualität sind Solidarität, das Mitgefühl, die uneigennützige Liebe, die Kooperation und die Fähigkeit zur Öffnung für jede Form von Andersartigkeit. Es zeichnet den spirituellen Menschen ebenfalls aus, dass er die Fähigkeit hat, mit der Ursprungsquelle allen Seins in Dialog zu treten. Ja, und das ist, glaube ich, genau das. Die Schöpfungsspiritualität hat die Kraft, uns zu verwandeln. Mhm. Hat die Kraft, uns zu verwandeln, die Welt mit neuen Augen zu sehen, hat eine heilende Kraft für die Natur, aber eben auch für uns. Ja, und hilft uns tatsächlich nochmal neu hier ganzheitlich die Schöpfung Gottes zu sehen und unseren Auftrag wahrzunehmen und Teil dessen zu sein.
Ja, und das ist in der Erdkarte auch wirklich sehr interessant. Also da steht jetzt drin, was man so erwartet. Ne? Nachhaltigkeit ist wichtig, Diversität ist wichtig, Artenschutz, ökologische Wende, Energiepolitik, Umweltschutz, Vorsorge, alle die ganzen Dinge. Auch sehr praktisch, sehr konkret, überhaupt nicht im Wolkenkuckucksheim, sondern ganz zentral auf alle wichtigen Bereiche eingestimmt. Und dann gibt es eine interessante Spur, wo er sagt, wir müssen für die Gemeinschaft des Lebens sorgen in Verständnis, Mitgefühl und Liebe. Mhm. Und diese Sprache, die nicht nur technisch und nicht nur rational, sondern eben auch so mit dieser tiefen Moralität von Mitgefühl, Kompassion, Liebe, Anteilnahme argumentiert, das ist in die Erdcharta stark eingegangen. Und das ist offensichtlich auch dieser spirituelle Flügel, dieser spirituelle Grund, wo wirklich die Überzeugung ist, wir haben keine Wissensdefizite, wir wissen genug, wir können auch genug. Es fehlt an Widerstandsüberwindungsfähigkeit in uns selbst. Es ist zu viel Trägheit und es empfiehlt einfach an Empathie, Liebe und Kooperationsfähigkeit miteinander und mit der Schöpfung. Und da, finde ich, ist er unserer Ethik voraus. Wenn man ihn liest und vorher viel, was weiß ich, deutschsprachige Theologie gelesen hat, hat man als ersten Reflex immer, ja, er ist ein bisschen undifferenziert, ein bisschen flach, ist nicht so wissenschaftlich und so weiter. Vielleicht ist es so, weil er in andere Tiefen investiert, dass er emotional stärker investiert und stärker Verbundenheitserfahrungen mitschwingen lässt, von denen unsere Bücherwelten doch oft ein bisschen arg frei sind. So, also auch wenn ich mir manches genauer wünschen würde, weil ich so einen deutsch formatierten Kopf habe oder so, würde ich jetzt da auch gar nicht mehr viel mehr zu sagen, so, sondern umgekehrt können wir uns vielleicht mal anregen lassen zu diesen tiefen Schwingungen, die anscheinend zu fehlen scheinen für wirkliche Veränderungen.
Ja, absolut. Also da sind wir so ein bisschen jetzt, was nehmen wir mit für unsere Ethik auf der Suche nach dem guten Leben? Und da beginne ich mal mit einem mit einer Selbstherausforderung. Ein gutes Leben zeigt sich auch nach Leonardo Boff mit einer Ethik der Selbstbegrenzung, mit einer Ethik des Genug, mit einem nicht kapitalistisch getriebenen Bigger, Better, Faster, More, ich muss immer mehr bekommen, um ein gutes Leben zu bekommen, sondern zu sagen, nee, ich muss naturverbundener sein, ich muss in die Schöpfungsspiritualität, ich muss die Verbundenheit. Das bedeutet vielleicht, dass ich Dinge abgeben muss, loslassen muss, die bisher mein Denken und meine Sehnsucht nach Sinn und gutem Leben gefüllt haben. Und da merke ich, das ist echt herausfordernd, ja, zu sagen, okay, weil wir natürlich total geprägt sind, du sagst so, ja, unser Gehirn ist formatiert, ja, ist natürlich westlich-kapitalistisch formatiert. Und da kommt ja auch ganz viel rein, was dann diese Reich-Gottes-Ethik von Jesus, dieses, ja, das ist anders, ja, das ist eben nicht die Ersten, sondern die Letzten, da ist nicht, ich werde gutes Leben bekommen durch ich nehme möglichst viel, sondern ich gebe möglichst viel. Das Reich Gottes wird deutlich durch Teilen, ja. Dadurch vermehrt es sich. Das ist völlig, ja, kann man gar nicht denken manchmal in unserem westlichen Kontext. Und da geht, glaube ich, dieser befreiungstheologische Ansatz kriegt dann nochmal eine ganz neue Note. Wir müssen befreit werden von unseren westlichen Prägungen, Bildern, kapitalistischen Formatierungen und müssen lernen, neu loszulassen, was gibt meinem Leben Sinn, was ist gutes Leben. Und das, finde ich, ist schon sehr herausfordernd. Mhm. Und das müssen wir, glaube ich, einüben. Ja, da brauchen wir Einübungsräume in unseren Kirchen und Gemeinden, weil alleine, oh, ich glaube, ich würde es nicht schaffen alleine, mhm, aber ich merke, mit anderen zusammen darüber nachzudenken und Dinge loszulassen, das hat schon auch etwas sehr Befreiendes.
Mhm. Ja, genau. Und auf all den Themen, also von Mobilität oder auch Ernährung, Fleischverzicht und so. Es ist ja immer so ein bisschen das miese Spiel zu sagen, ja mach doch, ne, das Individuum muss das und kann ja jeder auf alles verzichten oder so. Nein, ich glaube, an manchen Strukturen müssen wir für sehr Absolut. Viel stärker arbeiten. Ja. Das ist so der Punkt. Da sind wir bei politischen Themen. Boff würde sagen, willkommen in meiner Welt. Ja. Seit 50 Jahren kämpfe ich da. Es ist schon die spannende Frage, ne, ob die Autobahn immer breiter wird oder man einen Nahverkehr aufbaut, der für alle funktioniert. Ja. Hat sich unser Land sehr falsch entschieden, finde ich, insgesamt so. Ne?
Ja. Genau, also da auch eine Sprache zu finden. Mhm. Ja, also ich glaube, Boff würde hier sagen, das sind strukturelle Sünden, strukturelle Verwundungen, in denen wir leben und die wir nicht alle irgendwie einfach verändern können. Aber wir müssen es sozusagen prophetisch auch anprangern und persönlich anders leben. Ja, also das ist wieder diese Spannung von Herzen und Verhältnissen. Beides ist wichtig, ja, die individuelle geistliche Erneuerung und eben aber auch die gesellschaftliche Erneuerung und die Frage, wie wollen wir miteinander leben, für was setzen wir uns gesellschaftlich, politisch ein, in unserem Stadtteil ganz konkret, in unserer Nachbarschaft, für was stehen wir als Kirchen und Gemeinden? Also da wird das, finde ich, sehr schnell, sehr praktisch.
Ja. Und da ist eben die Kraft der kleinen Gemeinschaften ganz wesentlich. Ist ein Lebensthema bei ihm. Ja. Ich denke, für unsere evangelischen Landes- und Volkskirchen ein wichtiges Thema. Also die Institution, die wir jetzt haben, wird ja so nicht zu halten sein. Mhm. Die Kräfte, die wir jetzt haben, auch mal rein zu investieren, dass Gemeinschaften entstehen, die ohne Hauptamtliche irgendwie ticken können. So, ne? Da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Luft nach oben. Dieses global Denken, lokal handeln. Kein Mensch ist reiner Kosmopolit. Das sind wir alles nicht. Ne? Da braucht es immer auch die Erdung in konkreten Gemeinschaften, die was bewirken können.
Und eine Hoffnung, die ich hätte, ist, dass dieses Thema auch gemeinschaftlich Konfessionen und Denominationen übersteigt. Ja, also, dass sich Gruppen bilden, unabhängig ob Freikirche, evangelische, katholische Kirche, orthodoxe Kirche, dass man sagt, ja, dieses Gemeinsame für den Schöpfer, für die Schöpfung, für eine gemeinsame Spiritualität, eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame ökologische Ethik, da gehen wir über das hinaus, was uns sonst vielleicht manchmal begrenzt und wo Abgrenzungseffekte sind, das wäre meine große Hoffnung. Mhm. Und ich bin ja in so einer EKD-Kammernetzwerk und da bin ich mitverantwortlich für eine Gruppe, die sich mit sozialökologischer Transformation beschäftigt. Und da haben wir auch so eine Frage natürlich, was können wir lernen vom globalen Süden? Und da geht es vor allen Dingen auch die Frage, was können wir lernen von orthodoxer Spiritualität? Und das fand ich ganz interessant. Dort heißt es nicht eine Ethik des Verzichts, sondern eine Ethik der Fülle. Also die nennen das gleich ganz anders. Fasten ist eine Ethik der Fülle. Warum? Weil es uns in eine neue spirituelle Fülle bringt, weil wir Dinge loslassen, die dann neu gefüllt werden, weil wir neu gefüllt werden können durch den Geist Gottes. Und da gibt es ganz viele ganz praktische Übungen, die man also die orthodoxe Gemeinschaften weltweit sozusagen gemeinsam einüben. Und das ist, und ich fand das einfach interessant von der Sprache, von der Semantik, ja, was bei uns dann auch schon mit Ethik des Genug, des Verzichts, auch schon so ein bisschen eine Schwere hat und so das Deutsche, wir verzichten für etwas, ja, und wir tun etwas wieder, hat es in dieser orthodoxen Tradition mit dieser Fülle eher etwas, wir kriegen etwas geschenkt. Mhm. Ja, wir werden beschenkt. Es ist der Geist Gottes, der hier etwas Neues wachsen lässt. Und das Hat mich in vielem total an Leonardo Boff erinnert. Mhm. Ja, also diese positive Sprache, dieses schöpferorientierte, schöpfungsorientierte und dieses, ja, wir gewinnen dadurch etwas und nicht nur dieses wir verzichten auf etwas. Und da, glaube ich, ist etwas, wo ich sagen würde, bei mir ist die Natur manchmal so zum Verstummen gekommen, mhm. ja, auch durch Arbeitspensum, Verantwortung, das man denkt, die man wahrnehmen muss, gewisse Formen der Spiritualität, die ich auch gut finde, aber wo ich sagen muss, ja, ich muss die Schöpfung neu erklingen lassen. Ich muss neu entdecken lassen, was ein Resonanzraum des für mich nicht Verfügbaren, in dem ich mich hineingebe. Und da ist, glaube ich, Schöpfungsspiritualität eine Quelle, die ich und ich glaube viele von uns noch nicht so entdeckt haben und wo ich sagen würde, ja, durch diese Arbeitsgruppe entdecke ich da ganz viel, mhm. durch die Beschäftigung mit Leonardo Boff jetzt in der Vorbereitung nochmal, auch durch meine südafrikanischen Freundinnen und Freunde, da merke ich, da kommt es von allen Seiten so mhm. und ich bin herausgefordert und denke so, ja, will ich annehmen, mhm. Da merke ich, da fehlt mir mhm. noch eine Dimension an Gottes Reichtum, die ich bisher vielleicht noch nicht so gesehen ja. habe.
Geht mir ganz genauso. Und ein bisschen ist das auch ein protestantisches Ding, ja. ne? wo ich sage, da können wir alle noch dazulernen und so. Also, Boff, nehmen wir hier in die Reihe der Inspirierenden, der großen Anreger, derjenigen, der wir uns aussetzen auf unserer eigenen Ethik. Und ja, gibt es denn bei ihm auch Problematisches? Oder hast du irgendwas gefunden, wo du sagen würdest, ja, ein bisschen kritisch bleiben schadet ja auch nie, ne? Selber denken.
Ja, also natürlich. Also ich weiß noch, wo ich vor vielen Jahren das erste Mal, also wo ich angefangen habe, mich mit Befreiungstheologie in Südafrika zu beschäftigen und dann natürlich dann alles nachgelesen habe, was ich im Studium, was mir da nicht beigebracht wurde. Und da habe ich auch Leonardo Boff und war total fasziniert. Aber es war manchmal auch in dem Bild, was er vermittelt hat, manchmal echt auch utopisch, ja. Also in dieser Schöpfungsspiritualität sehr konkret, aber dann daraus eine Utopie entwickeln, dieses neue Reich Gottes, das hier auf Erden kommt. Und das war mir manchmal fast so ein bisschen zu politisch, zu sozialistisch und so weiter. Und da merke ich so, da fremdle ich immer noch mit, ja. Und das finde ich auch völlig legitim. Ich finde, das ist ja unser Grundsatz, ja, Ethik zum Selberdenken, mündig sein, wo nehmen wir Dinge mit, ja. Etwas anderes, wo ich früher total mitgefremdelt habe, war dieser kosmische Christus. Damit konnte ich so als guter Pietist gar nichts anfangen. Ja. Also das fand ich total schräg am Anfang. Da würde ich sagen, das hat sich verändert durch Bibellesen. Ja, Bibellesen bildet, ja, Kolosserbrief, immer mal wieder gelesen, Kolosserhymnus, dieser ganze kosmische Christus, den Paulus da beschreibt, der alles zusammenhält, der größer ist als alles andere. Das hat mir nochmal einen ganz neuen Zugang gegeben und da habe ich Boff nochmal anders gelesen und besser verstanden. Und da habe ich ihn zum Beispiel zu schnell kritisiert, würde ich sagen, sehr stark aus meiner biografischen Brille. Und da habe ich nochmal durch Bibelstudium eigentlich so eine Weite bekommen und ihm nochmal das nochmal neu entdeckt, würde ich sagen. Jetzt der späte Feix, ja.
Ja, sehr schön. Also da kann ich anknüpfen. Es gibt ja in den letzten Jahren auch eine spannende, auch dramatische Entwicklung. Ne? Also Leonardo und sein Bruder Clodovis Boff waren ja mal so sehr, sehr close. So, und sehr die Befreiungstheologie wurde ja gesprengt. Ne? Gustavo Gutierrez zum Beispiel hat früh im Grunde dann doch verzichtet auf Kirchenkritik, blieb immer im System, wurde immer auch anerkannt, ist hoch angesehen im Vatikan. Leonardo Boff, das Gegenteil, wurde rausgeekelt. Sein Bruder wurde teilweise auch des Amtes enthoben. So, sein Bruder hat aber doch in den letzten 10, 15 Jahren gesagt, nein, ich war mit meinem Bruder unterwegs, aber Befreiungstheologie, also sie war einseitig, wir waren zu politisch, wir waren zu weltlich, wir haben es nicht genug geschafft, den Glauben an Christus ins Zentrum zu stellen und das ewige Heil und die Vermittlung durch die Sakramente stark zu machen. Mhm. Es gibt dann auch öffentlichen Disput. Mhm. Leonardo spricht von einem Messer im Rücken und es ist sicher schmerzhaft. Ich kann das nicht absolut einschätzen. Ich kann nachvollziehen, dass das im System bleiben wollen auch Anpassungskräfte hervorbringt. So, also ich weiß nicht, ob Clodovis sich da zu stark angepasst hat. Ich habe beim Lesen einfach mal ein bisschen drauf geachtet. Also ist da zu wenig Jesus. Mhm. Und im Grunde würde ich nun doch sagen, der kosmische Christus, der inkarnierte Christus, also es ist keine Entmythologisierung. Er hat überhaupt kein Problem mit all diesen ganzen Dingen. Es spielt eine große Rolle. Ob es nicht zentral genug ist, vielleicht, eventuell. Die ganze Bewegung ist bei ihm ja aus einer christozentrischen, franziskanischen Frömmigkeit immerhin. Ja. Nicht, natursensibel zu werden, auch in Anlehnung an indigene Tradition. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was Clodovis sagt, aber natürlich kann man sich das fragen. Braucht eine Glaubensgemeinschaft nicht auch eine tiefe Christusverwurzelung, um diese Öffnungswege in einer Weise gehen zu können, die sie auch als Gemeinschaft zusammenhält? Ich habe das einfach mal für mich so als Frage notiert.
Ja, oder? Und ich würde immer sagen, von seiner ganzen Person her, und wir gucken jetzt ja auf sein Leben zurück, ist Leonardo Boff schon eher der prophetische Visionär und nicht der genaue exegetische, der auf jedes Jota guckt, ja, und man kann vielleicht auch nicht alles sein, und da würde ich auch sagen, ja, wir nehmen und lernen und müssen das sowieso jetzt ja kontextualisieren wieder auf unseren Kontext. Wir haben eine ganz andere Situation heute, jetzt auch in Deutschland, aber ich finde, vieles ist anschlussfähig, und was ich für mich jetzt auch nochmal mitgenommen habe, ist diese ganze Frage auch, wie gehen wir mit dieser ganzen Frage von Nachhaltigkeit, Ökologie, Klimakrise um? Also es gab jetzt ja Fridays for Future, es gab die ganze Frage, sollen wir uns auf die Straße kleben und so weiter. Also eine ganze Reihe von aktivistischen Dingen, die gut und wichtig sind. Was bedeutet, wann kommt die Zeit der Kirche und Gemeinde? Also der Christinnen und Christen, wann entdecken wir die Wichtigkeit, als Teil der Schöpfung uns da zu positionieren und auch eine Bewältigungsstrategie für unseren Glauben zu finden, welche Rolle Schöpfung da spielt. Und das ist, glaube ich, etwas, was, wo ich schon viel lernen kann und wo ich glaube, dass wir als westliche deutsche Kirchen und Gemeinden lernen können und nicht uns durch so eine Gleichgültigkeit, so ein Fatalismus, ja, wir können eh nichts machen, es wird alles schlimmer und ziehen wir uns zurück und machen Anbetung, ja, also das ist mir zu wenig, sondern sagen, nee, wir müssen eine Resilienz aus der Schöpfung auch für uns lernen, eine Schöpfungsspiritualität, wie wir das vorhin so ein bisschen beschrieben haben. Und daraus auch unsere Rolle finden in der derzeitigen Zeit, in der wir leben.
Gesamtfazit, einer der Guten, bitte lesen.
Ne? Absolut, genau. Also, damit sind wir am Ende. Und also, wir haben ein paar Shownotes. 20. April in Kassel, wenn du Lust hast, in der Schweiz, morgen. Wenn du spontan möchtest, 6. April in Biel ist auch ein großer Studientag, Stopp-Armut-Konferenz, auch zum Thema Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit. Und ansonsten freuen wir uns auf deine Reaktionen und deine Meinung zu Leonardo Boff, zu ökologischer Ethik. Und wir hören uns wieder.
Ciao.